Hallo ihr Lieben, hier ist Theotabea. Ich melde mich bei euch mit einer Predigt, die eigentlich schon ein bisschen älter ist, aber ich habe es bisher nicht geschafft, sie aufzunehmen. Ich war ein bisschen krank und meine Stimme war nicht gut und das wollte ich euch nun wirklich nicht zumuten. Also hier kommt jetzt meine Predigt zum Thema »Sei nicht zu perfekt«. Und mich hat das Thema auch nochmal ein bisschen beschäftigt im Nachgang. Und ich finde es immer wertvoller, sich zu überlegen, wie sinnlos es eigentlich ist, perfekt sein zu wollen. Hört doch mal rein. Viel Spaß dabei, eure Theotabea. Liebe Podcast-Gemeinde, ich möchte mit dem Predigtext starten und der steht auch noch im Buch des Predigers, wird auch Kohelet genannt. Und ich finde, dieser Predigtext hat es ganz schön in sich. Ich lese ihn euch mal vor. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Gewaltige, die in der Stadt sind. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht. Denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Das alles habe ich versucht mit der Weisheit. Ich dachte, ich will weise werden, sie blieb aber fern von mir. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Text, aber meine erste Reaktion war, hey, das ist ja total widersprüchlich. Ich werde ja zu zwei Dingen aufgefordert, die entgegensätzlich sind. Ich soll nicht zu gottlos sein. Na gut, das kann ich ja noch verstehen, steht ja auch in der Bibel. Klar ist Gottlosigkeit da irgendwie schlecht. Aber gleichzeitig soll ich nicht zu gerecht sein? Hä, wie jetzt was? Dabei ist doch Gerechtigkeit etwas, das in der Bibel total gelobt wird. Vor allem im Alten Testament ist das einfach die Sache, die man sein soll, gerecht. Und weil mir dieser Text irgendwie auch ein bisschen Rätsel aufgegeben hat, habe ich mich mal auf die Suche nach der Gerechtigkeit gemacht. Also ich dachte, ich gucke mir das einfach mal genauer an, wie das ist im Alten Testament. Und dann möchte ich die Bibelstelle mit diesem neuen Wissen über die Gerechtigkeit nochmal in einen größeren Kontext stellen, weil das Predigerbuch ist ja länger als die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe. Und das Buch des Predigers ist nämlich eigentlich auch ziemlich spannend. Das lohnt sich, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken. Und erst dann möchte ich mit euch überlegen, wie das eigentlich sein kann, dass ich aufgefordert werde, nicht zu gerecht und nicht zu gottlos zu sein. Also, die Suche nach der Gerechtigkeit beginnt. So, also, mir ist erstmal Psalm 1 eingefallen. Der macht nämlich die Gerechtigkeit groß und sagt, das ist was. Ja, das soll man erreichen. Ich möchte ihn gerne mal vorlesen. Also, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. So, also auch hier finden wir die Gerechten und die Gottlosen, also diese gleiche Gegenüberstellung. Und die Gegenüberstellung zeigt auch bereits, dass die Gerechten eben ja nicht gottlos sind, denn sie stehen ja auf der Seite von Gott. Gerecht ist ein Beziehungswort zwischen Mensch und Gott. Gerechtigkeit gehört nämlich eigentlich zu Gott. Gott ist der Einzige, der gut und gerecht ist. Aber der Mensch kann auch Anteil daran erhalten. Durch sein Verhalten kann er sich sozusagen qualifizieren, gerecht zu gelten. Das Verhalten der Menschen soll redlich und aufrichtig sein und der Gemeinschaft dienen. Vor allem soll der Mensch natürlich den Anweisungen Gottes gegenüber treu sein und diese gewissenhaft umsetzen. Deswegen wird im Psalm 1 auch von der Lust am Gesetz gesprochen. Klar, wer Gottes Anweisungen kennen will, muss sie ja irgendwo nachlesen. Und zwar in der Heiligen Schrift. Der Psalm 1 verspricht auch, dass wer diesen Status gerecht erhält, dass er Vorteile im Leben haben wird. Wer Lust am Gesetz hat, der ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen. Es geht ihm gut und er hat Teil an der Fülle des Lebens. Außerdem bringt er Frucht zur rechten Zeit und was er macht, das gerät ihm wohl. Das wäre doch mal super, oder? Alles, was man so beginnen würde, das würde auch gelingen. Ja, das ist wirklich ein ziemlich cooles Leben. Auch noch ein Leben, das nicht vorzeitig endet, sondern das voll ausgekostet werden kann. Und jetzt ist es so, dass die Person, die das Buch des Predigers geschrieben hat, vermutlich Texte wie Psalm 1 kennt. Und deswegen nennt man sie oft auch Weisheitstexte. Sie vermitteln Weisheit für ein gutes und gelingendes Leben. Ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Ein Leben, in dem alles gelingt. Tatsächlich ist das Buch des Predigers ein eher junges Buch. Das heißt, er kennt eigentlich schon ein paar andere Texte, die ja nämlich älter sind. Es wird vermutet, dass das Predigerbuch erst im 3. Jahrhundert vor Christus verfasst wurde. Und mal zum Vergleich, man geht davon aus, dass die ersten 5 Bücher Mose etwa zwischen 700 und 500 vor Christus geschrieben worden sein könnten. Also da liegen gut, ja, 300, 400, 500 Jahre dazwischen. Und natürlich gibt es auch ältere Teile in den Büchern Mose, aber wir sprechen hier sozusagen von der großen Verschriftlichung allem. Und das Buch Kohelet ist nach der Person benannt, die es geschrieben hat. Vermutlich handelt es sich dabei um einen jüdischen Lehrer, der an einer Weisheitsschule unterrichtet hat. Kohelet bedeutet auch sowas wie Versammlungsleiter und das gibt die deutsche Bibel eben mit Prediger wieder. Und wichtig für mich am Predigerbuch ist immer, dass es eben verschiedene Perspektiven beinhaltet. Der Prediger argumentiert und diskutiert, er stellt Positionen zur Debatte. Das ist auch ein Grund, warum das Buch oft sehr unterschiedlich aufgefasst werden kann. Gleich zu Anfang des Buches setzt er einen starken Akzent. Vielleicht kennt der eine oder die andere das auch. Da heißt es, alles ist Windhauch. Man kann auch sagen, alles ist eitel oder alles ist nichtig. Der Prediger berichtet von seiner eigenen Lebenserfahrung. Er hält seinen Schülern vor Augen, wie vergänglich alles ist. Und angesichts dieser Vergänglichkeit ist es ratsam, das Leben und auch mal den Augenblick zu genießen. Und ich habe ein kleines Beispiel, um zu zeigen, was für ein Charakter dieses Buch hat, nämlich dieses, dass er diskutiert. Denn alles ist Windhauch, das könnte ich sehr pessimistisch deuten. Alles ist vergänglich, nichtig, vergebens, die Mühe lohnt sich nicht. Ich kann es aber eben auch optimistisch lesen. Das Leben lohnt sich durchaus, denn ja, weil es so begrenzt ist, ist es umso wichtiger, es zu genießen und es auszukosten. Von Gott redet der Prediger als Schöpfer dieser Welt. Und als dieser Schöpfer schenkt er dem Menschen eben auch das Leben und den Genuss am Leben. Gottes Furcht ist ratsam, sagt der Prediger, man soll es aber halt auch nicht übertreiben. Ähnlich wie mit der Gerechtigkeit. Ja, und da wären wir doch glatt wieder bei der Bibelstelle, die ich anfangs vorgelesen habe. Sei nicht zu gerecht. Auch hier spiegelt sich eine Erfahrung, eine Einsicht des Predigers wider. Er sieht, dass es böse Menschen ziemlich gut haben können. Er sieht böse Menschen, die noch so viele Verbrechen begehen und trotzdem mit allem davonkommen. Schlimmer noch, ein böser Mensch oder viele böse Menschen leben in Palästen und sie lassen es sich gut gehen mit Wein und Speisen. Und dann sieht der Prediger auch gute Menschen, jemanden, der sich wirklich abmüht, der auch noch sein letztes Brot mit seinem Nachbarn teilt, weil das ja eben im Sinne der Nächstenliebe geboten ist. Und trotzdem geht es dem guten Menschen schlecht. Nichts, aber auch gar nichts will ihm gelingen. Sein Leben ist obendrein von Krankheit und Verlust geprägt. Ja, und der Prediger sieht das und zweifelt an Worten, wie er sie eben aus Psalm 1 kennt. Ein gelingendes Leben kann durch gute Taten nicht verdient werden, stellt er fest. Und wisst ihr was? Irgendwie stimmt es doch auch. Auch heutzutage sehen wir viele böse Menschen, denen es gut geht. Und viele gute Menschen, denen es schlecht geht. Ich habe mich allerdings gefragt, warum er dazu rät, nicht zu gerecht zu sein. Er könnte doch auch sagen, Gerechtigkeit hat seinen eigenen Wert. Du wirst zwar nicht dafür belohnt, aber gute Taten haben einen Wert an sich. Also warum nicht gerecht sein oder nicht zu gerecht sein? Ich habe versucht, diese Fragestellung ein bisschen zu modernisieren und habe überlegt, der Prediger spricht davon, nicht zu gerecht zu sein. Das war das Ideal der Zeit. Und vielleicht würden wir doch heute so etwas sagen wie, sei nicht zu perfekt. Perfektion zur Zeit des Predigers wäre im Sinne von Gerechtigkeit gewesen, so wie ich Psalm 1 lese. Das perfekte, das gelungene Leben, alles gerät ihm wohl. Ja, und da muss ich dem Prediger dann recht geben. Das mit dem perfekten Ich ist schwer. Zunächst einmal müsste ich ja auch feststellen, dass es ein wahnsinnig hohes Ideal ist, das mit der Perfektion. Mann, wie viel Kraft es mich wohl kosten würde, zu versuchen, perfekt zu sein. Kennt ihr das Pareto-Prinzip? Ich habe es extra nochmal nachgelesen. Es besagt, dass die ersten 80% einer Aufgabe 20% der Zeit benötigen. Die restlichen 20% kosten dann aber nochmal 80% der Zeit. Ja, also 80-20. Und das zeigt, dass sozusagen der Abschluss einer Aufgabe, die 100%, kosten wahnsinnig viel Kraft. Und viele Coaches raten daher dazu, auch mal nicht mit den ganzen vollen 100% zufrieden zu sein. Dann hat man nämlich mehr Zeit für anderes und schafft insgesamt auch sehr viel mehr. Die Menschen sind fehlerhaft, sie sind irgendwie unperfekt. Und das macht auch der Prediger ganz klar. Die Menschen sind unperfekt gemacht. Das hat doch eine große Gültigkeit für heute, für mich. Es macht keinen Sinn, seine Kraft aufzuwenden, perfekt sein zu wollen. Das kann einfach nicht funktionieren. Und überleg doch mal, selbst wenn es eine perfekte Person gäbe, was würde das mit anderen Menschen machen, sie zu kennen? Würde man sich darüber freuen, eine perfekte Person zu kennen? Jemand von euch hat mir geschrieben, dass das die anderen ja ganz schön unter Druck setzen würde. Da ist was dran. Und dann habe ich überlegt, hey, so ein perfekter Mensch, wäre mir der überhaupt sympathisch? Irgendwie sind doch die ganzen Ecken und Kanten, die Menschen haben, auch sympathisch, oder nicht? Und wenn es uns schon nichts bringt, perfekt zu sein, wie ist denn das mit Gott? Wird der sich drüber freuen, wenn wir perfekt wären? Naja, also das sei mal gesagt. Gott möchte natürlich, dass wir versuchen, Gott gute Menschen zu sein. Deswegen hat er uns ja die 10 Gebote gegeben als eine Richtschnur. Und er hat uns auch das Gebot der Liebe gegeben, um alle Gebote zusammenzufassen. Aber Moment mal, wenn ich bei Liebe bin und dem Gebot der Liebe, dann merke ich erst recht, wie weit ich von der Perfektion weg bin. Eine Mitbewohnerin von mir hat mal über ein vernarbtes Herz gepredigt. Ich habe das als sehr eindrücklich wahrgenommen und erinnere mich deswegen auch noch daran. Es ging bei ihr darum, dass Menschen Wunden und Verletzungen in ihrem Leben sammeln. Und das macht etwas mit uns. Jede Wunde kann heilen, ja, aber sie hinterlässt immer auch eine Narbe. Perfekt wird unser Herz eben nicht mehr sein. Es wird immer vernarbt und geflickt sein. Aber wenn Gott uns zur Liebe auffordert, dann geht es doch darum, dieses Herz zu benutzen, mit allen Narben. Denn wenn ich liebe, dann tue ich das doch mit vollem Herzen und allem, was ich bin. Und deswegen sind Liebe und Perfektion so schlecht in Einklang miteinander zu bringen. Wer liebt, der zeigt sich, er oder sie öffnet sich. Das macht verletzlich, weil die Narben plötzlich sichtbar werden. Aber ohne Verletzlichkeit, ohne ein sich öffnen, ohne das Wagnis der Begegnung kann ich mir Liebe eigentlich gar nicht vorstellen. Und sich an Liebe zu erinnern, finde ich in diesem ganzen Kontext sehr, sehr wichtig. Die Liebe, die in unserem Leben ist. Und oft auch die Liebe, die ich mir wünsche und die ich nicht bekomme. Liebe ist so vielfältig, wunderbar und groß. Paulus schreibt zur Liebe so wunderschön an die Gemeinde in Korinth. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie duldet alles. Diese schöne und befreiende Botschaft möchte ich euch mitgeben, dass wir lieben sollen, dass wir nicht perfekt sein müssen und übrigens auch nicht können. Dass wir mit unserem ganzen Selbst, mit unserem vernarbten Herzen lieben sollen und auch können. Das schenke uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn lieben zu können und Liebe zu empfangen, das ist wahre Gnade. Amen.